So, wollen wir anfangen?
Ja.
Gut.
Ja.
Ja. Wir wollen anfangen und wer ist nicht am Platz? Es ist mal wieder klar. Micha, wir fangen einfach schon mal an, als hätten wir dir das mal einrichtet. Ja. Herzlich willkommen zur Alarmstufe Folge 31, wenn ich richtig gezählt habe.
Ja, ich glaube schon, ja.
Und es müsste, glaube ich, hinkommen. Wir reden heute über Raumfahrthäfen, Hologramme und irgendein, wie heißt der, ich habe es mir aufgeschrieben, zum Schluss Randy, der mit Ferngläsern nachts sich Flugstraßen anguckt.
Los, sehr gut, yeah.
Los geht's nach dem Jingle. Auf geht's in den wilden Wahnsinn. Weltraumhafen Agrata in der Arktis und natürlich auch in Ägypten. Jetzt habe ich aber so gelesen. Also
wir fangen mal vorne an. Paul hat mal wieder irgendwo was ausgegraben, wo ein ganz, ganz informierter Kollege quasi über das agathische Netzwerk berichtet.
Richtig, ja.
Und das agathische Netzwerk ist ein...
Keine Studentenverbindung.
Nee, es ist ein Netzwerk aus unterirdischen, Höhlen und Gängen, die quasi unter der Erdoberfläche existieren, miteinander verbunden sind.
Sehr schön.
Du bist soweit richtig.
Wabenförmig, ne? So honigwabenförmig.
Genau, die einzelnen, es gibt wohl riesige Höhlen, die wohl auch dann quasi mit riesigen Gängen verbunden sind, die teilweise eine Meile breit sind, dass du auch mit deinem Flugzeugträger da quer durchfahren kannst. Genau, also er berichtet, wie diese Höhlen aussehen, was da drin ist und
er schneidet was die auch alles noch verbinden so ein bisschen sollen. Ne? Allgemein auch natürlich noch so ein bisschen das UFO-Thema an, das ja auch ganz, ganz spannend ist.
Also richtig. Ja, natürlich. Ne, überall, wo unterirdisch große Höhle ist, da muss da auch ein UFO mit rein.
Buben, ganz kurz noch zur Information an alle Hörer, die uns hier an den Endgeräten zulauschen. Wir sind nicht wie sonst im Studio, wir sind uns per Fernleitung zugeschaltet. Ja, ist ja so.
Per Tonfax.
Ja, genau. Per Doppelkanalbündelung, per ISDN zugeschaltet und sollte das heute nicht so klingen wie sonst, liegt es eben daran, wir bitten um Beachtung. So, zurück zum Thema. Was war da los? Also da gibt es so ein Netzwerk und unterirdische große Hohlräume, eine Wabenstruktur, eine Meile breite Gänge, damit da alle Schiffe durchfahren, fliegen, fahren, keine Ahnung. Es gibt Luftfahrtstraßen, es ist alles Wahnsinn und das Krasse fand ich, es ist ein klassisches Import-Export-Geschäft, was da abgeht. Also mit diversen Spezien.
Also nochmal zur Personalie. Ich habe leider in dem Interview, das da ausgegraben haben, ist der Name nicht gefallen. Oder? Das informiert.
Nur der Vorname.
Randy. Ja, also der Kelle, um die Quelle zu nennen, heißt Randy Kramer.
Ist der Randy Kramer.
Das ist einer der spektakulären Menschen, die schon, so wie man behauptet, oder wie er auch behauptet, schon einiges mitbekommen hat und unter anderem übrigens auch schon auf der Saturn-Station unterwegs war, mit sehr vielen außerirdischen Spezies zu tun gehabt hat und so weiter und so fort. Aber ich glaube gar nicht weiter hier erklären, sonst hört ihr fast gar nicht mehr zu. Aber also auf jeden Fall ein sehr, ja doch, also ich meine, wenn man ihm zugehört hat, er ist jetzt nicht so einer mit einer verrückten Frisur, der irgendwie aussieht, als hätte er sich 20 Joints reingezogen, sondern schon irgendwie so ein bisschen, also er wirkt relativ seriös, oder was meint ihr? Einfach mal so von seiner Sprache.
Nur weil er jetzt einen Anzug anhat von Marshalls oder so, heißt das nicht, dass er seriöser wirkt.
Ja, er spricht auch, finde ich, schon auch so.
Ich kann es nicht wirklich einschätzen. Also ich finde, in dem Interview, da saßen sich beide gegenüber, die den gleichen Gesichtsausdruck hatten, sondern irgendwie so, weiß ich nicht. Also ich habe den Namen schon mal gehört, ich habe mir auch gedacht, wer es ist. Aber wer da mal tiefer googeln will, seinen Namen Randy Kramer und der wohnt in Sedona, Arizona.
Übrigens mega geil dort. Ist übrigens auch ein geiler Flugplatz bei Sedona.
Ja. Kenn ich, hat er ja dann auch erzählt. Aber prinzipiell, er fängt ja dann erstmal an mit dem agathischen Netzwerk und den Agatha Spaceports. Ich weiß jetzt gar nicht, woher dieser Name kommt. Agatha mit R und TH. Aber
es deutet wohl darauf hin, dass es ein Netzwerk ist, das es auf der ganzen Planeten Erde gibt, sozusagen. Genau. Oder dass der Erdaufbau so ein bisschen mehr, man sich, sagen wir mal, so anders vorstellen muss oder so vorstellen könnte, wie er es halt eben beschreibt, wie wir es gerade schon angerissen haben.
Also wenn es nach ihm geht, sind quasi sowohl die Antarktis als auch natürlich alle irgendwelche Bauten, die so ein bisschen mystisch behaftet sind, die Pyramiden, Mexiko und so weiter, sind alle von diesen Tunneln und Höhlensystemen verbunden. Wo ich mir dann schon die erste Frage stelle.
Jetzt kommt's.
In welcher Tiefe befinden sich die Höhlen? Weil er sagt ja, dass diese Höhlen so groß sind, dass da wirklich komplette unterirdische Städte mit Wolkenkratzern und allem drin sind. Und wenn allein die Verbindungsgänge eine Meile breit sind, dann muss ja wirklich der Hohlraum, in dem so eine unterirdische Stadt ist, ja noch wesentlich breiter sein.
Die sind aber doch, die Wolkenkratzer, korrigiert mich, sind aber, oder die Wohnhäuser sind ja zum Teil in das Erdgestein eingearbeitet.
Ja, also erstmal.
So Stalaktiten.
Wie gesagt, dass es diese Räume gibt, ist ja die eine Sache, und dass es dann noch die Behauptung gibt, dass dann quasi da irgendwie Zivilisationen sich ein bisschen breit gemacht haben, ist ja nochmal eine zweite. Aber ja, gut,
aber davon mal ganz abgesehen, wo sollen sich diese Hohlräume befinden? Also welcher Tiefe? Weil ich sag mal, wenn da Wolkenkratzer drin sind und alles und das Ding ist hoch, ist ja mal, hätte ich jetzt gesagt, so ein Hohlraum bestimmt. Also wisst ihr, den Wolkenkratzer wahrscheinlich nicht direkt bis unter die Decke bauen, sondern mindestens 500 Meter hoch. Wenn die Gänge schon eine Meile breit sind.
Also sie sind so breit, dass quasi Menschen, die da drin waren oder schon mal dort waren, gesagt haben, es fühlt sich an, als wäre quasi die Erde hohl. Ja, weil du nicht siehst, wo das Ende rechts, das Ende links, das Ende oben, gut, das Ende unten, da stehst du drauf, das ist klar. Aber es ist wohl einfach teilweise gigantisch. Nicht überall, aber
das ist ja
halt
schon mal rein von der Statik her äußerst fragwürdig. Ne, dass dir dann die Decke über dem Kopf nicht zusammenbricht.
Das, ja, deshalb müsste es schon relativ tief sein. Ich sag mal, ja, mit dem
Handelsüblichen. Aber da haben wir wieder das Problem.
Also, Bohrer, kommst du da nicht hin, ne?
Ja. Ist es denn noch? Also es muss sich ja wahrscheinlich noch in den Kontinentalplatten befinden, sonst wären wir irgendwo im Magma. So tief sind wir ja dann wohl noch nicht.
Richtig.
Ne, Kontinentalplatten sind 30 bis 60 Kilometer tief, dick, bis sie Magma anfängt, also irgendwo so um den Dreh. Jetzt genau, hast du natürlich aber auch das Problem der Geothermie in der Höhle. Also du hast ja schon, das Problem, dass du zum Beispiel ab ca. 3 Kilometer Tiefe 100 Grad Hitze hast.
Also du hast schon mal das Problem, Micha, dass wenn das so wäre, wie wir es gerade beschreiben, dass es natürlich sich nicht mehr vereinigen lässt mit dem, was wir bisher wissenschaftlich so alles über die Erde wissen. Ja, da muss es ja schon auch irgendwo zwischendrin schon mal haken. Das heißt ja auch nicht, dass es jetzt überall komplett so ist, dass es diese wabenartigen Hohlräume gibt, sondern es gibt da vielleicht auch Stellen, also es ist schon mal weniger oder auch nur saueng. Aber es ist wohl ein Netzwerk, das es schon, wenn es das wohl gäbe, natürlich dann schon uralt sein könnte. Also das ist dann quasi die Möglichkeit besteht.
Ja, das ist ja trotzdem nichts. Die Schwerkraft gab es ja früher auch schon. Also du musst schon gucken, dass die Decke nie einstürzt. Irgendwie. Ja, also wenn du einen kilometerbreiten Hohlraum baust, mit Kilometer an Gestein oben drüber, könnte ich mir vorstellen, könnte schwer werden.
Es muss schon passen, aber die Sache ist natürlich schon, dass es prinzipiell, wenn es funktionieren würde, wenn es halten würde, wenn das mit der Temperatur da aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch passt, dass es natürlich eine, sage ich mal, sehr spannende Unterkunft für sehr, sehr lange Zeit wäre, weil ich sag mal, die Naturkatastrophen, die auf der Erdoberfläche passieren, aufgrund verschiedener Dinge, passieren halt jetzt vielleicht nicht so sehr im Erdinneren. Klar, es sind natürlich Vulkane und Verschiebungen und so weiter und so fort, Aber man munkelt ja, dass es teilweise mehr Sinn macht, im Erdinneren sich anzusiedeln, als in der Erdoberfläche, weil zu viele Naturkatastrophen, quasi Zivilisationen, die Oberfläche quasi zerstören könnten, als im Inneren.
Du kannst dir auf jeden Fall die Winde ja gesparen. Ja. Also, so viel ist klar. Also ich sag mal, ab 4 Kilometer hast du so 150 Grad. Also wenn du zum Beispiel so Geothermie-Bohrung machst, ja. Okay. Also du hast zum Beispiel, wenn du so eine normale, ich bin ja auch mal interessiert für so eine quasi Erdwärmeheizung, die bohrst du natürlich nicht ganz so tief. Da bohrst du, 50, 60 Meter vielleicht, dann hast du irgendwie 32 Grad. Und das reicht ja dann, wenn du das über einen Wärmetauscher rausholst, um damit quasi dein warmes Wasser in dein Haus zu beheizen. Deswegen, es wird relativ schnell, relativ unangenehm, so tief unten. Das ist schon mal die erste Sache, die mich so ein bisschen an dieser Theorie stört.
Und ja,
das
aber
ist
vielleicht
ja auch nicht irgendwie dahergesponnen, weil das ja irgendwie jedes größere Gebäude, das irgendwie Geothermie nutzt, kann dir genau ausrechnen, wie warm es ist.
Aber vielleicht gibt es ja da auch gute Klimaanlagen, ich meine, falls. Klimaanlagen können richtig krass runterkühlen. Also richtig krass. Ich war jetzt in den USA, einen Tag 24 Grad und das Erste, was da passiert, sind, wir kühlen einfach die Räume auf 0 Grad runter, damit wir uns ja nicht an Wärme gewöhnen.
Und das im März, ne? Musst du mal überlegen.
Ja.
Ja, aber ich sag jetzt mal, auch diese Theorien, wie es im Erdinneren sein könnte, auch die offiziellen, sind in gewisser Weise vielleicht auch noch nicht hundertprozentig bewiesen. Ich meine, prinzipiell gesehen war gefühlt, zumindest aus der offiziellen Wissenschaft, ja noch keiner da unten dort. Ja, man kann schon ein bisschen Analysen herstellen und so weiter und so fort, aber selbst der Kontinentaldrift, wie lange hat es gedauert und seit wann ist erst bekannt, dass es eigentlich diese tektonische Plattenverschiebung gibt? Ja, das war ja auch hinterfragt und es konnte es mal überhaupt nicht sein und es ist übrigens auch noch gar nicht so lange her, dass das quasi voller Unsinn war, dass doch die Platten sich verschieben.
Echt? Aber ja, die Theorie von Pangea, diesem Urkontinent, aus dem sich so alles rausgeschoben hat, die gibt es ja schon länger.
Also ja, aber erst 1915 rum gab es da mal so die ersten Ideen und es ist wirklich nicht lange her, wenn du das mal überlegst.
Ja, aber vorher hat es noch ganz andere Probleme, da war auch Raumfahrt kein Thema oder sonst irgendwas.
Ja, aber ganz ehrlich,
in der Arktis schon.
Verschiebung, 1915, vollkommener Quatsch, wenn es einer gesagt hatte, der wurde ausgebuht, der hat selbst gar nicht mehr erlebt, dass er eigentlich recht gehabt hat, weil er nämlich so lange die Leute überzeugen musste, da war er dann schon wieder tot. Und es ist gerade mal 100 Jahre her, da haben die Leute noch gedacht, die Erde kommt aus dem Boden und in der Mitte raus und nichts verschiebt sich. Also da ist meiner Meinung nach Potenzial da, dass man auch sagen kann, okay, das, was jetzt 2022 weiterhin noch gedacht, das kann zum Teil stimmen, aber vielleicht nicht vollständig.
Also das heißt, mit dem Kontinentalplattendrift sind wir schon mal d'accord, den gibt's. Also die Kontinente liegen auf großen schwimmenden Platten, die quasi auf dem Magma schwimmen. Und genau in den Kanten gibt es ja immer wieder die Probleme Vulkanausbruch, wo es eben diese Magma dann hochdrückt. Oder eben auch Erdbeben. Wir hatten noch erst hier, wann war das? Vorgestern, gestern? Dieses Riesen-Erdbeben in Japan wieder mit Tsunami-Warnung und allem Zip und Zap vor Fukushima. Mhm. Erdbeben 7,5 auf der Richter-Skala. Da gab es auch ein paar interessante Videos im Netz, wie das so aussieht, wenn du gerade beim Abendessen sitzt beim Erdbeben von 7,5. Ist auf jeden Fall interessant, okay. Aber dann frage ich mich, wenn natürlich alles auf verschiedenen Platten liegt, wie funktionieren die Höhlenverbindungen da, ne? Kann sein, dass du ab und zu mal irgendwo falsch abbiegst und stehst vor der Wand und denkst, ach, Kacke. Hat sich ja verschoben, aber alles Umleitung, wir steigen da. Alter,
Vater. Ja, okay. Bin ich vollkommen bei dir. Ich sag mal, auf der Platte selbst, wo sich nicht viel tut, da kann es stabil seit mehreren Hunderten und Tausenden Jahren meiner Meinung nach schon möglich sein. Ja, ich gebe dir recht, zwischen den Platten wäre das dann prinzipiell problematisch. Oder, nachdem ich jetzt auch dir nicht genau sagen kann, wie tief der ganze Kram wäre, von dem wir gerade reden, vielleicht gibt es dann noch mal ein anderes Netzwerk, das sich nicht aus irgendwelchen Gründen verschiebt. Kann ich dir an dieser Stelle aber jetzt echt nicht sagen.
Das aber ich halte es nicht. Gut isolierte Röhren sein.
Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass es das gibt. Ich meine, es gibt so auch schon. Ja, nee, aber es gibt ja oftmals auch so verschiedene, ich sag mal jetzt, ich in der Natur auch so von den Tropfsteinhöhlen bis zu anderen Geschichten, wo du schon sehr hohlartige Geschichten in den Bergen oder unterirdisch hast, die du ja teilweise auch besuchen kannst. Und sowas in einem krasseren Netzwerk. Wir hatten ja in den vergangenen Folgen schon unter anderem mal so die ein oder anderen Gerüchte, dass ja zwischen Europa bis in die Türkei da ja angeblich was geben würde. Ja, erinnert ihr euch?
Mhm. Also im Bayerischen Wald, da hat aber damals gerade noch ein U-Boot durchgepasst. Die Dinger werden schon immer größer mit einer Meile dicke.
Das war in Amerika. Die Idee, dass du quasi von der linken
UFOs.
Von der West Coast bis zur East Coast angeblich mit einem U-Boot durchkommst.
Ja.
Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen.
Richtig.
All das führt sich so ein bisschen zusammen mit der Theorie, dass es eventuell diese wabenartigen Hohlräume gibt, in denen, so wie ihr jetzt behauptet, halt Platz wäre für außerirdische Zivilisationen, die so groß sind wie Städte, Manhattan und Co. und halt mega krass modern. Und
ja, aber die fahren ja, wie gesagt, alle schon SUV-UFOs, das ist richtig, das habe ich auch gesehen. Und diese Städte, aber es muss doch irgendwann mal einer mitbekommen haben, hier an der Oberfläche von uns normalen Wesen, menschlichen Wesen, habe ich normale Wesen gesagt, von uns, also für uns hier, für uns Menschen, so rum wollte ich das eigentlich sagen, muss doch mal einer mitbekommen haben. Auch der Otto-Normalverbraucher, der nicht in irgendeiner Regierungsorganisation arbeitet und da irgendwie sein Eid geschworen hat, es muss doch irgendwie auch mal der Otto N. mitbekommen haben.
Muss aber einer im Fahrstuhl wirklich auf die ganz untere Taste gedrückt haben.
Ja, das habe ich ja erst.
Brauchst du so einen Schlüssel?
Okay.
Ging halt nicht also, so.
Conny, dir fehlt quasi so irgendwie ein, zwei, drei Leute, die ein wenig höherrangig sind und sagen, ja, das gibt's oder was?
Ja.
Es gibt, sagen wir mal, viele.
Was er ja zumindest gesagt hat, ist, dass es ja zumindest relativ viele und auch bei ihm vor der Haustür in Sedona Öffnungen gibt, wo eben Fluggeräte rauskommen und reinfliegen, die eben runter in diese Höhlen führen.
Ja.
Er hat gemeint, er geht immer Radfahren, dann kommt er irgendwie an so einer Höhle, an so einer Öffnung vorbei. Aber die fällt keinem auf, weil sie getarnt ist.
Weil sie ein Hologramm vor sich hat.
Ja, genau. Wie viele Wanderer da schon wohl reingefallen sind? So
wir stellen uns quasi einen Berg vor und da gibt es einen Felsen und auf der anderen Seite vom Felsen sieht es auch felsenartig aus, ist aber eigentlich eine Projektion von einem Hologramm und ist eigentlich ein Loch drin. Und da können die quasi rein und raus. Das wäre so ein bisschen der Eingang- und der Ausgangsthematik. Und das UFO selbst, gut, das müsste man dann erkennen, aber der erklärt er ja auch, dass das UFO selbst, je nachdem wie fortgeschritten das die Bauart von dem UFO ist, dass quasi das UFO selbst sich auch als Hologramm tarnen kann oder als Hubschrauber oder Flugzeug quasi geben kann, das als Otto-Normalverbraucher einfach aussieht wie ein Flugzeug von außen.
Da denke ich mir auch, wenn du dich doch hologrammtechnisch unsichtbar machen kannst, warum dann das Flugzeug mimen noch?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und vor allem dann auch schlecht mimen, weil sie vergessen ja die Positionslichter.
Ja.
Und die Turbinen drehen sich irgendwie nicht. Und es gibt keine Kondensstreifen. Und es gibt, sag doch mal, und es ist einfach zu weiß. Wie heißt dieses krasse Weiß? Micha, du weißt das doch.
Hellweiß.
Nee, es gibt doch so ein Weiß und es gibt so ein Schwarz. So ein ganz krasses.
Also ich kenne nur dieses Vanta Black, das ist diese schwarze
Farbe. Ja, und dazu
Farbe.
Und dazu gibt es das Pendant
auch
in
Weiß.
Weiß?
Mhm. Okay. Nee, ja, vielleicht nicht. Weiß ist ja weiß. Also halt pures Licht ist ja im Endeffekt weiß. Weil weiß reflektiert ja nur alle Farben gleichmäßig.
Also mein Gefühl sagt mir so, wie er es beschrieben hat, oder warum fehlen da die Strobe Lights und warum da nicht komplett unsichtbar. Vermutlich ist die holographische Technik in dem Fabrikat wohl nicht so modern, dass es so komplett unsichtbar sein kann, sondern dass es vielleicht Strobe Lights oder Schattenprobleme oder, sag ich mal, Lichteffekte wie halt Blitzlichter einfach schlecht nachahmen kann, genauso wie Kondensstreifen. Das ist ja quasi um das Flugobjekt dann drumherum und muss eine gewisse Zeit halten und darf nicht wieder gleich weggehen. Es scheint vielleicht einfach technisch so ausreichend zu sein und vielleicht auch nicht besser zu klappen in diesem Szenario.
Ja gut, Kondensstreifen ist ja erstmal ein physikalisches Phänomen, ne? abhängig von Geschwindigkeit.
Nein, das ist...
Da ist natürlich die Frage, wenn das UFO tatsächlich anders geformt ist, viel aerodynamischer, erzeugt es ja wahrscheinlich auch gar keine Kondensstreifen. Genau. Aber prinzipiell denke ich mir immer, warum irgendwie so Hightech-Dinge, die du theoretisch ja unsichtbar machen könntest, quasi noch schlecht tarnen? Anstatt ja, einfach,
sieht
einfach direkt.
Das unsichtbar machen schlechter aus oder unglaubwürdiger als ein Flugzeug irgendwie, ein 3D-Objekt wie ein Flugzeug an den Himmel zu machen, weil die es nicht schaffen, den Blauton zu erwischen vom Himmel oder keine Ahnung. Ja, oder es ist aus verschiedenen Richtungen schwierig, so hologrammtechnisch zu machen, weil es muss ja aus jeder Perspektive gut aussehen.
Ja, aber
vielleicht ist ein Flugzeug von jeder Perspektive ein Hologramm zu machen einfacher.
Aber Paul, in Sedona, in dem Raumhafen, was er erzählt hat, ne? Ja. Er steht da nachts irgendwie mit einem Kumpel, der hat durch Zufall so ein vom Militär gebautes Nachtsichtgerät und kann da
halt
quasi
modernes Nachtsichtgerät,
ja, und kann da halt diese Flugstraßen beobachten. Und der spricht
ich
glaub, ja
der
so.
Der durchschnittliche Ami hat einfach ein Militär-Nachtsichtgerät. Ja.
Glaube ich auch. Und er spricht ja so, als wenn da wie im Fraport hier in Frankfurt pro Minute ein UFO kommt und geht, ja, ja. Nur ohne Nachtflugverbot. Und das soll einfach kein Mensch mitbekommen, das kannst du mir nicht erzählen. Wie ist denn das da? Wieso gibt es denn da keinen Stress mit, also bei uns gibt es Eurocontrol, die deutsche Flugsicherung, ich weiß nicht, wie das in den Staaten heißt, da muss doch auch irgendwas mal laufen. Oder ist das alles militärisch abgesprochen? Erklär mir
ja,
das mal.
Jetzt kommen wir wieder zurück zu der Frage, die du ja ursprünglich gestellt hast. Wie ist es möglich, dass es im Geheimen quasi funktioniert?
Ja. Ja,
das, was wir ja gerade besprochen haben, war ja eher so was, wie ist die Technik da dahinter vom Ein- und Ausgang von dem UFO? Und immer wenn es um Thema, wie kann man was so krasses geheim halten, verweise ich immer auf das Manhattan Project. Haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Wir haben eine Atombombe geschafft zu verheimlichen, bis zu dem Moment, wo wir sie wirklich erlebt und gesehen haben. Und es haben 100.000 Mitarbeiter an der gearbeitet. Und keiner hat geplaudert oder wusste letztendlich ganz genau, was er da tut.
Sogar nicht wahr, man hat sogar schon die ersten Tests mitgekriegt und alles.
Nein. Nein, überhaupt gar nicht wahr. Also es ist, kannst du auch ganz offiziell nachlesen, die Atombombe war ein krasses Geheimnis, das erst veröffentlicht wurde, als sie einmal in Hiroshima runtergefallen ist. Bis dahin war sie komplett geheim. Das kannst du auf jeder Lexikon, das ist auch kein Verschwörungsgelaber.
Das habe ich aber echt.
Doch, ist so. Recherchiert unter das Manhattan Project. Ja?
Also Hiroshima war 45, ja?
Ja, und bis dahin wusste keiner, was eine Atombombe ist. Okay. Obwohl schon seit über 10 bis 20 Jahren daran gebastelt und gearbeitet wurde. Project Manhattan. So, klar, natürlich, mittlerweile gibt es Internet und da muss ich doch mittlerweile sowas schwieriger, muss es doch schwieriger sein, sowas geheim zu halten und so weiter und so fort, bin ich hundertprozentig bei euch. Aber auch in dem Bereich hat sich vielleicht einiges getan, um Geheimnisse zu bewahren. Das ist genauso wie, da nehme ich auch immer als Vergleich, es hat ja auch eine Zeit lang geklappt, die iPhones, wie die aussehen, geheim zu halten. Ich meine, mittlerweile funktioniert es nicht mehr, weil es einfach viel zu groß und breit geworden ist mit den ganzen SAP-Firmen. Ja, und aber auch, ich sag mal, wenn wir jetzt zum Bereich Luftfahrtunternehmen gehen, ne, also die ICAO, die internationale Organisation, wie das mit den Luftraumstrukturen aussieht, was ist wo erlaubt, wo sind die Sperrzonen und so weiter und so fort.
Ja.
Das ist von einer großen Firma, prinzipiell ähnlich wie die NASA, ist ja auch eine große Firma, ist organisiert und die hat auch Sperrzonen in manchen Militärgebieten, in der Antarktis, wo wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal drauf kommen werden, und auch Sperrzonen in gerade in den Wüstenbereichen von Amerika.
Es gibt eine offizielle Sperrzone, eine Flugverbotszone in der Arktis?
Na klar, da gibt es auf jeden Fall an den Polen ganz offizielle Verbotszonen, da dürfen selbst sogar teilweise die Militärflugzeuge nicht durch, aber wie gesagt, das würde ich auf die nächste Folge verschieben. Bleiben wir ruhig mal in Sedona. Ja, in Sedona gibt es jetzt nicht konkret über der Stadt und da an dem Berg Flugverbotszonen. Es gibt drumherum ein paar, aber es benötigt auf jeden Fall theoretisch, und das sagte ja auch der Randy Kramer, es benötigt zu unseren ganzen Airline-Tower und Lufträumen dann auch nochmal Tower und Lotsen für diesen UFO-Kram, was natürlich
ganz kurz
ziemlich krass wäre.
Das heißt, der normale Flugverkehr, also der zivile Flugverkehr von uns Menschen, der ist ja koordiniert in Luftfahrtstraßen. Ne? Und wenn ich ihm das so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass es auch für diese Objekte Luftfahrtstraßen gibt.
Ich wollte gerade sagen, du brauchst doch für ein UFO, das, weiß ich nicht, durchs Weltall fliegen kann und weiß ich nicht was, wenn das so krass manövrieren
kommt,
kann,
auf
und,
die auf die Wertigkeit der Technologie
an. Doch aus der Höhle raus und innerhalb von Bruchteilen
kommt
von
aus UFO Sekunde an.
Ist es höher, als jemals irgendwie ein Flugzeug mit dem interferieren könnte.
Ja, aber Micha, es gibt auch UFOs, die müssen erstmal trocknen, ne? Also,
ja, genau. Also ich denke mir dann immer, einerseits soll das alles so mega Hightech sein, weil was er ja noch erzählt hat, da kommen wir ja dann später dazu, was da unten noch ist. Und andererseits hast du dann ein UFO, bei dem du dich immer in unsere Luftfahrtstraßen halten musst, obwohl du eigentlich einen Bruchteil von der Sekunde aus der Reichweite von jeglichem menschlichen Radar sein könntest.
Auf die Zivilisation, auf die Technologie des
ja,
jeweiligen
aber kannst
UFOs.
Mir doch nicht erzählen.
Und es gibt nicht die eine UFO-Technologie, diese
ja,
eine Antriebsmöglichkeit und diese eine Zivilisation, die genau wie alle anderen außerirdischen Zivilisationen auf einem Stand sind. Vielleicht sind es aber auch genau die, die, sage
also,
ich
meinst,
mal, in den 50er Jahren nachgebaut wurden, beispielsweise von unserer Regierung, die dann, sage ich mal, nicht so ganz so Hightech sind, wie krasse Zivilisationen, die, keine Ahnung, nicht einmal ein UFO brauchen, um von A nach B sich zu beamen, weil sie in anderen Dimensionen unterwegs sein können. Das muss halt schon zu der jeweiligen UFO, sag ich mal, Technologie, muss das schon passen. Ja, das ist vielleicht Mittelklasse, quasi,
also,
was da nicht sich ganz unsichtbar machen kann.
UFOs baust mit irgendeiner Antriebstechnik, die weit weg ist von dem konventionellen Kram, den wir haben, aber dann trotzdem quasi nicht schneller und besser manövrierbar ist als ein Verkehrsflugzeug von uns. Das ist ja dann wirklich, das ist ja dann die absolute Trabi-Spezies, oder? Also da bist du ja hier mit dabei, also, wollen wir mit unserem Fiat Panda besser unterwegs. Das ist ja.
Also darf ich dazu mal eine Frage stellen, Paul? Das interessiert mich, wo wir gerade bei Fluggeräten sind. Ich saß ja jetzt in einer 777 und bin über den großen Teich geflogen. Und bei Nachtflügen, also der Rückflug ist ja grundsätzlich ein Nachtflug, zumindest bei der Airline, mit der ich fliege, da müssen immer die Schotten unten sein. Ich habe mich das letzte Mal 2018 nicht so dran gehalten, habe das hochgemacht, weil ich das einfach so krass fand, du hast einfach einen geilen Himmel. Und dann kommen die an und sagen, bitte Schotten runter. Warum? Haben die Angst, dass ich da was sehe? Weil es nachts also, besser leuchtet oder so?
Das würde ich
ernst gemeinte Frage.
Vielleicht haben die einfach, wollen die, dass die Leute weiter schlafen können, wenn du der Sonne entgegenfliegst.
Naja.
Also ich denke, wenn du mal eingeschlafen bist, weil du fliegst ja immer, wenn du fliegst du gegen...
Du fliegst in
der, gegen die Erdrotation. Oder fliegst du im Hinweg kürzer als zurück?
Nee, Rückzugs ist kürzer.
Von Osten nach Westen. Okay. Aber halt, dass du wahrscheinlich, hast du nur eine relativ kurze Dunkelzeit, aber wenn die Leute mal eingepennt sind, dass du die halt nicht gleich aufwächst, dass du möglichst das Licht draußen lässt.
Es ist ja,
also,
weiß ich nicht. Ich tippe auf anderes, Micha.
Ja, und daran hindert dich so ein Plastikding.
Ja, also ich würde jetzt mal auch noch dazu kommentieren, die neueste Technologie zum Beispiel, die 787.
Der Dreamliner.
Genau. Die haben mittlerweile sogar auch die Innenbeleuchtung so angepasst, dass es quasi fast egal ist, von wo nach wo du fliegst. Es werden die Schotten dicht gemacht und es wird quasi in Sonnenuntergang nach
wird alles simuliert.
So simuliert.
Also das hatte ich aber schon vor Jahren irgendwie.
Micha, es ist jetzt aber so, dass sie das wirklich so wie stufenlos
mit
und ich glaube sogar
LEDs. Das war dann nachts so ein dunkles Lila und es ist dann langsam in so ein Rot und so ein Gelb und dann irgendwann in Tageslicht gekommen.
Okay.
Dann hat
Maschine,
mir
bist du da geflogen?
Ein feuchtes, kaltes Handtuch gereicht, mit dem ich mich erfrischen konnte.
Das gibt's nicht mehr.
Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung.
Ja, also,
aber das war so eine indirekte Beleuchtung. Ich habe mich echt gefühlt wie in so einem,
Ich glaube, Iceland Air, die machen das. Ich meine, ich jetzt gelesen in den Dreamlinern, die können sogar die Polarlichter irgendwie mit simulieren. Ne? War das so? Habe ich irgendwas gelesen? Ich lese ja immer so Aerotelegraf und wie sie sich alle schimpfen, diese Zeitungen.
Also prinzipiell könntest du ja auch über diese externen Kameras einfach die ganze Zeit rausgucken. Ne?
Gibt's auch nicht.
Das gab's
ja auch
schon.
Ja, gab's bei uns nicht.
Okay, das habe ich immer voll gern gemacht. Weil
ich auch.
Da war dann in dem Bord-Entertainment, konntest du nach vorne, nach hinten, nach unten gucken.
Bei Lufthansa am 380 ging's, aber jetzt bei den 777 von Singapore Airlines ging's nicht.
Na, dann
ich
wieder gespart.
Glaube, dass dieses, wir müssen jetzt alle die Schotten runter machen, jetzt nicht direkt was mit was zu tun und was wir draußen jetzt nicht sehen. soll, aber das heißt nicht, dass es hin und wieder tatsächlich auch vorkommt, dass wenn du mal längere Zeit da rauskommst und in bestimmten Flugrouten wird es eher wahrscheinlich sein, dass du das eine oder andere da draußen auch siehst. Und davon gibt es auch genug TikTok-Videos und YouTube-Shorts. Ja.
Also ich empfehle es wirklich jedem, der Nachtflug hat, mach das Ding einfach mal hoch, solange keiner sich beschwert. Und es ist einfach ein faszinierender, toller Himmel.
Ja, ist schön.
Ist super schön.
Und um zurückzukommen zu dem Ursprungsfrage, wir waren ja bei der Geheimhaltung gewesen.
Ja.
Wie gesagt, da davon abgesehen, ja, es gibt wohl noch Unternehmen und Firmen und Luftraumstrukturen, die sich diesem quasi Schritt für Schritt gewidmet haben und vielleicht auch schon immer in irgendeiner Form gab, was vielleicht außerirdische Spezies schon die ganze Zeit übernommen haben, noch bevor wir irgendwie Tragflächen erfunden hatten. Und nachdem wir uns ja jetzt so langsam da auch, manche behaupten ja da, in dieser Technologie breit gemacht haben und rausgefunden haben, wie das funktioniert, werden wohl auch die Spezies Mensch in diesem Bereich eingearbeitet und dürfen ein bisschen mit entscheiden, welches UFO da Vorfahrt hat von einem anderen. Es ist natürlich abgefahren zu glauben, dass das wirklich so ist, bin ich vollkommen bei euch, aber es gibt diesen berühmten Spruch von einem, dieser ehemalige kanadische Außenminister, dieser uralte mit den weißen Haaren, wenn ihr euch erinnert von vor 10 Folgen, der doch legendärer gesagt hat, die UFOs fliegen über in unserem Himmel entlang, so wie Flugzeuge. Also so in der Art hat er es halt mal bei einer krassen Pressekonferenz halt gesagt.
Ist das nicht der doch mega Low-Tech? Ich will doch nicht, dass sie da rumeiern wie so ein Dieselflugzeug.
Nein, aber in der Anzahl. In der Anzahl meine ich. Ach so,
das meinst du. Okay.
Nicht langsam, sondern so wie der Conny gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass genauso viel UFO-Verkehr auf unserem Planeten herrscht wie Flugverkehr.
Ich glaube,
ist übrigens der kanadische Minister, der letztes Jahr leider verstorben ist.
Richtig, genau.
Paul Hallier oder so heißt er.
Richtig.
Also ich glaube, dass wenn die UFOs nur halbwegs so technologisch fortgeschritten sind, wie sie immer behaupten, dann gibt es da kein Problem mehr, wer wann wo fliegt, weil das ist auch das Erste, was denn die nächste Generation an Autos ausmerzt. Sobald die alle vernetzt sind, kennt jedes Auto jedes andere Auto und dann musst du keine Rücksicht mehr nehmen. Dann haben wir dann quasi dieses Kreuzungsding, wie du das aus den Science-Fiction-Filmen kennst, dass alle einfach gleichzeitig fahren und niemals Leute zusammenstoßen, weil es für die KI überhaupt kein Problem mehr ist, das zu koordinieren.
Aber du hast ein anderes Problem. Ich meine, ich bin ja in der Branche jetzt nicht zwar tätig, aber wenn du davon ausgehst, dass jetzt, sag ich mal, da...
Ist nicht so ein 450-Euro-Job bei Dingsbums Aerospace da irgendwo?
Lockheed, ja. Skunk.
Skunk.
Wenn du jetzt davon Skunk ausgehst, Spesser. Dass jetzt die durch... Die müssen ja in irgendeiner Form krassere, physikalischere, abgewandelte Phänomene besitzen, die eventuell auch mit Zeit und Raum zu tun haben. So, wenn jetzt da das eine irgendwie aus dem Zeit-Raum-Kontinuum rausschießt und das andere irgendwie gerade da auch irgendwie die Kreuzung genommen hat, dann schießt es vielleicht zufälligerweise 2 Jahre zuvor oder zurück. Also, weißt du, das muss schon
auch koordiniert sein. Ich sage ja nicht, dass sie keine Rücksicht aufeinander nehmen müssen. Ich sage nur, dass das kein manueller Prozess sein wird. Das wird einfach automatisch passieren. Du sagst einfach, ich will von da nach da. Und der Rest organisiert das Ding, ohne dass du irgendwo zusammenstößt, so wie wir theoretisch, wenn wir alle Teslas fahren würden und jedes Auto, jedes andere Auto kennt, dann würden die einfach drauf losfahren, würden sich trotzdem nicht, ob rote Ampel, grüne Ampel, weiß ich nicht was,
würden
trotzdem nicht zusammenstoßen, solange du keine abweichenden Faktoren hast. Sondern wenn alles bekannt ist, kannst du das ja auch wunderbar koordinieren, das meine ich. Und ich glaube, dass UFOs das begriffen haben, dass du da kein Dödel mehr brauchst, der irgendwo an einem Rad dreht, damit das Ding nach rechts oder links fliegt.
Gibt wahrscheinlich dann trotzdem noch ein Lenkrad, wie beim Tesla dann auch. Wenn du mal Bock hast, kannst du es zwischendrin mal übernehmen.
Viel wichtiger ist, dass du zocken kannst, wenn du unterwegs bist.
Das stimmt.
Ja, aber guck mal, das muss schon koordiniert sein, weil sonst passiert ja am Ende vielleicht wirklich sowas, wie es im Bermuda-Dreieck oft vorkam, ne? Irgendeine Propellermaschine hat irgendwie leider den Blitz getroffen und ist irgendwie 2 Tage später gelandet oder weiß was.
Natürlich, das ich gab sag ja bloß, da oft diese, kein,
diese Phänomene könnten dann im blödesten Fall passieren, also da muss anscheinend, und da bin ich vollkommen bei euch, da muss es ja wohl irgendeine Einrichtung geben, die sich ein bisschen darum wohl kümmert. Ja, und das ist natürlich schon krass anzunehmen, weil man von der halt quasi nie irgendwas hört.
Ja, dass es dann auch so Raudis gibt, so Rase. Und so wenn die UFO extra laut machen und so extra tiefer legen.
Ja, und es gibt manche Regionen, da ist dann wahrscheinlich Tempolimit und in manchen.
Ja, also eigentlich ist es tatsächlich so, es sind wirklich Millionen UFOs da oben, die siehst du alle nicht. Das Einzige, was nur ab und zu mal auffällt, sind die Prolls mit der Unterbodenbeleuchtung.
Ja, genau.
Die von ihrem Tanketreffen vom Red Bull kaufen, an der Tanke irgendwie zurückfliegen und dann aus Versehen die Dreieckslichter anlassen.
Deshalb siehst du Saturn.
In Deutschland keine UFOs, weil in Deutschland ist ja kein Geschwindigkeitslimit. Ja. Da sausen die so schnell, dass du sie nie siehst.
In Deutschland siehst du keine UFOs, das hat ganz andere Gründe, warum du da keine
wegen
UFOs
dem TÜV, siehst. Wegen dem TÜV, da darfst keine Unterbodenbeleuchtung anbauen. Ja.
Habe ich das hier erzählt oder was bei Mystery Hunters?
Was denn?
Den, warum es in Deutschland keine UFOs gibt. Oh, der Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell. Die Seite dürft ihr übrigens alle mal supporten. Der macht erstklassige Arbeit. Mhm. Der hat ja dieses Buch geschrieben, die deutschen UFO-Akten. Und in dem Buch ist eine Einleitung. Ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen. Und zwar ist es irgendwie von der Bundespolizei,
Bundesnetzagentur.
Ja, nee, die Bundespolizei.
Ah, doch, ich glaube, das hast du mal gesagt, dass
wenn es so eine Verletzung des Luftraums
gibt für UFOs oder so.
Ja, es ist eine Verletzung des Luftraums und wenn die hier langfliegen wollen, dann wäre es ja eine Einreise und dann müsste man erstmal irgendwie die Dokumente prüfen und eine Passkontrolle machen. Das war ein offizielles Statement, so aus der Luft gegriffen, da müsst ihr euch mal näher informieren, bei Andreas Müller, Grenzwissenschaft, aktuell.de, super Webseite und das Buch Deutschlands UFO Akten ist sehr zu empfehlen, weil es auch sehr krass gut recherchiert ist und er hat alles mit Quellen. Überall gibt es Quellenangaben. Es ist also kein Schwurbel-Telegram-Kanal, sondern es ist ein richtiges Buch mit Quellen. Möchte ich mal kurz einwerfen, ja.
Ja,
sehr gut.
So, jetzt kommen wir zurück zu diesen
zu den unterirdischen Höhlen.
Ja, aber warte mal, er sagt ja, es gibt ja nicht nur getarnte UFOs, die als schlechte Flugzeuge durch die Gegend fliegen. Er hat ja dann auch ein Handyvideo gezeigt aus seinem Garten mit dem eiförmigen Objekt, was weiß leuchtet. Das steht ja dann auch ab und zu nochmal am Himmel. Jetzt ist die Frage, ist das eher jetzt so eine Ampel oder ist das auch ein Flugzeug?
Traum ist ja nicht zu sagen, ne? Aber das Video, das er da gezeigt hat, dieser komische Kreis, ist einfach ein nicht fokussierter Lichtschläg. Das siehst du schon an dieser Corona außenrum. Es liegt einfach am Objektiv. Aber gut, er hat ein Licht nachts gefilmt. Am Himmel. Ja.
Also ich muss sagen, ich habe auch schon tollere Bilder gesehen von UFOs, als das, was da gezeigt wurde. Aber wir waren ja bei diesen Nachtsichtkameras und es muss wohl tatsächlich so sein. Ich habe selbst noch nicht recherchiert oder ausprobiert, weil ich keine habe. Aber man muss mit diesen Dingen wohl unfassbar viel von den Viechern sehen, als jetzt im ganz normalen Augenlicht, Tageslicht und so weiter und so fort. Also Farbspektrum.
Ist es eine Kamera mit Restlichtverstärkung oder eine Infrarot-Nachtsichtkamera? Das ist auch schon mal
Infrarot geht's ja. Es geht um einen Lichtfrequenzbereich. Genau.
Micha, du hast doch sowas bestimmt.
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich würde mir meine Infrarotkamera kaufen, um die Isolation vom Haus begutachten zu können. War mir dann zu teuer.
Du hast doch alles.
Ja, noch nicht, kommt noch. Ich spare noch. Nur ein paar andere Projekte, bevor das kommt.
Dann spar mal, weil dann will ich mir die mal ausleihen und dann fahre ich raus und gucke in den Himmel.
Ja, wenn die UFOs aber keine Abwärme erzeugen, wirst du gar nichts sehen.
Schlecht. Ja, vielleicht erwische ich ja so ein altes Modell.
Alles Diesel-UFO. Ja.
Also wer sowas hat, sollte auf jeden Fall mal damit mal ein bisschen mehr in den Himmel schauen.
Ich gucke jetzt, was ein Nachtsichtgerät kostet, Alter. Ich kaufe mir jetzt eins.
Ist schon teuer. Hessisch
ist nicht teuer. So teuer.
Welch?
Kannst du ja mittlerweile mit einer krassen, gescheiten spiegellosen oder Spiegelreflexkamera mit einem hohen ISO, den du einstellen kannst, bist ja fast genauso gut.
Ist nicht unbezahlbar, aber man muss schon ein bisschen was hinlegen. Glaube ich, ein Tausender oder sowas.
Nee, ab 150 Euro geht's da los.
Ja, das ist aber vom Pearl-Katalog.
Das ist aus dem HD-Fernglas, 10x25 wasserdicht, klein, leicht Nachtsicht, kompakt. Ach, guck, hier. mit Nachtsicht bei schwachem Licht?
Das ist Restlichtverstärkung. Der nimmt einfach ein Kamerabild auf und rechnet es einfach helle. Sagen wir mal einfach gesagt intern. Dadurch hast du ein relativ verrauschtes Bild, aber wenn du jetzt einfach nur Wenn man irgendwo hinlaufen willst und nicht über einen Stein stolpern oder über einen Ast, dann funktioniert es gut.
Also hier gibt es
eine Nachtsichtbrille. Wenn du zum Beispiel eine vermisste Person finden willst, dann wäre ein Infrarot-Nachtsichtgerät besser.
Hier gibt es eine Nachtsichtbrille, 300 Meter Nachtsichtentfernung, 960p Kamera. Ja, das
ist die Auflösung vom Display. Ja,
siebenstufige Infrarotbeleuchtung, viermal Digital-Zoom, kostet mit 32 GB Speicherkarte 150 Euro.
Ja, was sind denn 300 Meter mit dem Himmel?
Ja, nix, gar nichts. Ich guck mal weiter.
Es ist, wie gesagt, auch wichtig, dass du, es wird ja, also ich sag mal, die sind nicht überall unterwegs. Das muss man ja schon auch dazu
sagen. Na toll, das heißt, du willst mir sagen, dass bei uns nichts rumfliegt. Hier ist 700 Meter, es geht schon weiter.
Also du hättest also noch als du noch auf der anderen Seite von der Weltkugel warst vor ein paar Tagen, wärst du auf jeden Fall mehr fündig geworden. Gerade eben halt
in dieser hättest du früher was gesagt, der Conny.
California, Sedona, Mount Shasta, also da, wo halt eben
ja, da bin ich ja im Sommer.
Genau, also da geht's rund. Genauso übrigens auch wie im Himalaya-Gebirge. Das ist ja auch kein, also gut, es ist schon kein, aber unter den
aber du
Präastronauten.
Weißt, aber wir sagen nichts weiter, okay? Es soll ein Geheimnis bleiben.
Ich meine, so die Ecke Tibet, die ist ja nicht umsonst so ein bisschen, sag ich mal, speziell und es hat schon auch wohl damit zu tun. Das ist da, wenn du da ein paar Stockwerke tiefer runter reinläufst, und da soll es ja wohl auch Zugänge geben von diesen kirchenartigen, wie nennt man die gleich wieder, diese, ja, diese kirchenartigen Gebäude da.
Was, diese Gebetstempel?
Ja, diese tempelartigen Gebäude aus Tibet, da gibt es teilweise dann halt auch den Aufzug für ganz, ganz, ganz runter.
Ah, ja, da musst du ja allein schon mal nur auf Meeresniveau zu kommen, musst du ja schon relativ weit runter. Und dann nochmal, weiter runter.
Da gehen einem so die Ohren zu.
Ja, genau, also dort sollen sich wohl, ja, nennen es Außerirdische oder vielleicht Zivilisation aus den vorigen Zeiten, aus Atlantis oder Lemuria, aufhalten. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber auch
warum kommen die nicht einfach raus?
Gut, nächste Frage. Warum kommen die nicht raus?
Ist es in den Höhlen viel geiler als hier oben, dass sie sagen, wir wollen gar nicht hoch? Weil wenn es okay, ja so krass entwickelte Zivilisationen sind, sagen wir mal, da könnten die einfach hier einfach mal einfallen und sich das hier alles einverleiben, wenn es an der Oberfläche wirklich geiler wäre. Ist es richtig. Also vielleicht in der Höhle so okay. Cool, dass also sie sagen, es ist mir egal, was sie da oben machen?
Nehme ich auch wieder die Analogie zu der einsamen Insel im Pazifik, auf der so ein Indianervolk mit Pfeil und Bogen noch vor sich hin gammelt. Und da könnten die sich auch fragen, sag mal, warum kommen jetzt nicht diese ganzen westlichen Zivilisationen, die Chinesen, die Australier und die Europäer endlich mal hier auf die Insel und nehmen uns ein. Du lässt
ja, zurück. Weil wir ja die als schützenswertes Gut erkannt haben. Wenn wir noch vor ein paar hundert Jahren die Spanier die Insel gefunden hätten, dann hätten die auch ausgerottet wahrscheinlich.
Also
es liegt ja nur daran, dass wir quasi erkannt haben, dass man die einfach in Ruhe lässt, weil es vielleicht die genau. Letzten sind ihrer Art.
Und vielleicht ist es ja bei uns auch der Fall. Vielleicht muss man nur im Notfall so ein bisschen eingreifen, ansonsten lässt man mal die Zivilisation Homo sapiens vor sich hinreifen, bis man sagt, okay, da könnten wir jetzt mal ins Gespräch kommen.
Also die haben aber auch nicht direkt den Drang, überhaupt an die Erdoberfläche zu kommen. So geil ist es hier oben scheinbar doch nicht.
Also es hat seine Vor- und Nachteile. Ich meine, wir haben schon ein paar tolle Sachen, ne? Also in Vegas will vielleicht auch mal ein Außerirdischer vorbeischauen.
Vegas. Vegas kannst du in eine kacke Höhle reinbauen. Das wird keinen Unterschied machen. Wenn du dich in Vegas bewegst, siehst du, wenn du willst, zwei Wochen lang kein Tageslicht. Ja. Du kannst vom Casino zu Casino gehen, durch so unterirdische Gänge. Da ist hier das Radar-Netzwerk, ist da nichts dagegen. Ne? In diesen Casinos habe ich mich schon verlaufen. Ich habe einmal, nur um nochmal aufs Klo zu gehen, quasi okay. Vom Parkplatz zurück ins Hotelzimmer plus Klogang bis zurück, hat meine Frau drei Mai Tai getrunken. So groß war das Casino.
Ich liebe Vegas. Musst
du dir mal vorstellen. Also Vegas kannst du ohne weiteres eine Höhle bauen.
Das aber es gibt auch genug Zivilisationen, die einfach nur sagen, ey, wenn wir nicht so wertvoll wären, hätten wir euch schon längst ausgelöscht, weil das, was ihr mit der Planetenoberfläche betreibt, wie ihr miteinander umgeht, euch gegenseitig umbringt, nur weil ihr eine Hautfarbe habt oder mal den einen oder anderen, keine Ahnung, die Nase nicht riechen können. Also es wollen auch sehr viele Zivilisationen nichts mit uns zu tun haben und finden uns eigentlich ziemlich assig. Ja,
das kann ich gut verstehen. Ich frage mich bloß, wo unser tatsächlicher Wert dann liegt. Warum wir so als wertvoll erachtet werden, weil aktuell kann ich es leider nie erkennen.
Ich auch nicht. Ja.
bin ich vollkommen bei dir. Es gibt dazu verschiedene Theorien. Also ich fange jetzt einfach mal mit der allerkrassesten an, weil okay. Wir sind ja krass, ne? Die allerkrasseste Theorie ist, dass wenn man davon ausgeht, dass diese Zivilisation auch durch die Zeit reisen könnten, tun wir jetzt einfach mal so, sie könnten's. Und das irgendwie miteinander zusammenhängt, auch wenn es für uns Menschen schwer zu begreifen ist, dass das irgendwie funktioniert, soll es angeblich so sein, dass unser Planet, das halte ich fest, das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich, der Ursprung für eine sehr tyrannische Zivilisation werden könnte, die dann irgendwann auch im Weltraum unterwegs ist und in der ganzen Bereich unserer Galaxie für absolutes Chaos und Tyrannei und Krieg und so weiter und so fort.
Deswegen sind wir schützenswert. Aber also
Ich habe nicht fertig erzählt.
Ist das das Erste, was du machst, wenn du eine Zeitmaschine hast, fliegst zurück ja. und erdrosselst Baby Hitler.
Ja, so, also, weißt du? Wir, sagen wir mal, wir sind vielleicht in die Richtung beeinflussbar. Ob wir jetzt wirklich so sind, das wird gerade vielleicht sich auch noch ändern. Es ist auf jeden Fall so, dass wir unter Beobachtung vielleicht sogar stehen und vielleicht hier da, wenn geholfen wird, um ein größeres Problem, das eventuell in 180 Jahren passieren könnte, zu verhindern. Und dementsprechend kann es aber auch sein, dass wir Abkommen, also Nachfolge haben, Nachfolgezivilisationen, die dafür sorgen müssen, dass wir prinzipiell weiterhin existieren, sonst würden die nicht existieren. Wobei ich da auch immer einen Knoten im Gehirn bekomme, wenn ich darüber nachdenke.
Weil ich sag mal so, wenn Anakin Skywalker damals in seinem blöden Podracer einfach verbrannt wäre, hättest du die restlichen 8 Filme sparen können. Ja, also so muss man das ja auch sehen. Also warum, ja, also, wenn man dann genau weiß, dass wir irgendwann mal richtig Stress machen, warum die ganze Sache jetzt schon unterbinden?
Vielleicht werden wir ja durch die Erfahrung, die wir jetzt gerade so machen, dann auch mega reif und werden dann irgendwann sogar noch Vorbilder für andere Zivilisationen, wer weiß.
Ich glaube, dass wir eher so eine Ameisenfarm sind von so einer total überlegenen Zivilisation.
Ameisen.
Ja. Ameisen. Vielleicht waren wir das die ganze Zeit.
Sind wir beim nächsten Punkt, ja.
Ameisen.
Es kann das vielleicht durchaus sein, dass da vertauschte Rollen gibt.
Führt mich doch echt dahin, ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Genau, in diesen unterirdischen Höhlen, die sind ja auch nicht leer und die Städte sind ja auch nicht unbewohnt, sondern da wohnt was drin, Conny?
Es wohnen diverse Spezien drin, unter anderem, und jetzt halte ich fest, Insektoiden mit der Spezies Ameisenleute.
Und jetzt noch und viel besser.
Irdische Reptiloiden.
Ja.
Und so, alte, sag,
pass mal auf.
Alte, warte.
Jetzt kommen wir in die Temperaturtheorie.
Alte Lemuria und Atlanta. Sowie die Nordischen, die dann wohl gesagt haben, so Freunde, ja, wir sind jetzt hier oben und ihr geht jetzt mal schön runter. Hier habt ihr ein paar Bauklötze.
Einmal baut schön euch, Frauentausch.
Baut euch da unten mal schön das Städtchen auf, gell? Ihr dürft über unsere Korridore hier raus und rein fliegen, aber wir sind Traffic Control. So.
Goodbye Erdoberfläche. Ja. Nee, aber jetzt, also, Die Echsenmenschen und die Insekten, die leben zusammen da unten. Also wie oft snackt mal schnell einer den anderen?
Das habe ich mich auch gefragt. Das passt doch überhaupt nicht.
Hey, wo ist der Johnny hin? Der war doch gerade noch da. Hey, hallo, Gecko Rex. Hast du den gesehen? Nein, ich habe nicht gesehen.
Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Wie soll denn das funktionieren? Aber
ach, quasi irgendwie 2 Meter hohe Ameisen oder sowas sollen da leben.
Ja.
Was ja schon mal auch nicht funktioniert, weil einfach Insekten nicht so groß werden können.
Ja, in deiner Welt.
Nein, pass auf. Generell nicht. Insekten atmen über Tracheen, das sind so Trichter über den Körper.
Mr.
Das funktioniert ab einer gewissen Größe nicht. Insekten haben ein Exoskelett und quasi in dem die Suppe rumschwappt und die Organe, anstatt jetzt
Blut, voll
funktioniert ab einer gewissen Größe auch nicht mehr.
Eine total krasse Theorie, über die ihr jetzt gleich auseinanderprügeln dürft.
Sind ich mal gespannt.
Achtung, Behauptung, also diese krassen Wesen, diese Insektoiden und diese Reptiloiden und die Greys und nehmen sie alle, wie sie heißen, die einfach anders aussehen, haben uns, so sag ich mal, menschenartige Spezies hier auf diesem Planeten angesiedelt, um zu gucken, wie wir so entwickeln und wie wir so sind.
Und sag ich ja, wir sind so eine Ameisenfarm.
Qualitäten dann? Ja, ja, und haben aber dann, pass auf, damit wir für den Fall, dass es gut mit uns läuft, sich überlegt, welche Tiere auch auf diesem Planeten sind und haben die so gemacht, dass die aussehen wie die Wesen selbst.
Ja, ja.
Und halt nur in klein. Nur aber kleine. Dann haben wir einfach schon mal so die gesehen, wie die so grob aussehen könnten.
Dann will ich aber zu den Retrievern. Wo sind die denn?
Sie hätten sie auch gleich groß machen können, um sich dann komplett unauffällig unter uns bewegen zu können.
Das wäre doch zu
einfach.
Aber
sie machen einfach eine kleinere Version von
sich. Ja, aber das heißt ja,
als wenn sie doch mal gesehen werden, dass wir richtig Angst haben.
Aber das bringt mich jetzt zurück zu der Theorie, die ich schon mal gesagt habe, dass wir in so einer Art Sims leben. Sims City.
Ja, wie so eine Truman Show
für
so Aliens.
Ja.
Ja?
Die beiden Simpsons.
Ja, die 75. Staffel, die Erde. Was passiert heute?
Naja, davon hatten wir es ja auch in der letzten Folge. Angeblich sind es 22 verschiedene Homo Sapiens Spezies. Ja, nennen wir es, keine Ahnung, die Indianer, die Chinesen, die Russen, die davon halt einfach so ein bisschen unterschiedlich. Und wir gucken sich mal an, wer sich in welcher Form wie auf der Erde gut verhält, wer gut miteinander klarkommt, wer, keine Ahnung. Wir haben ja schon alle so auch so ein bisschen.
Ja, aber es gibt ja, es gab ja da unten jetzt auch irdische und nicht-irdische Völker.
Ja.
Da hat er erzählt, tatsächlich, und das fand ich ganz interessant, auf die Frage, warum denn Nicht-Irdische hier sind. Und dann hieß es, ja, die sind hier abgerufen worden oder sind einfach umgezogen, weil sie hier einen neuen Job gefunden haben. Der erzählt das so. So als wenn ich jetzt hier von Aschaffenburg einfach nach Berlin ziehe, weil ich da was mit Medien machen will.
Oh, die Zeitarbeit hat mich hinvermittelt. Oh Mann, ich muss die Erde. Ich war am Saturn, so geil, ich sag dir, eine Riesenwasserrutsche, ein mega, mega Outlet-Center direkt am Ring.
Mond.
Und jetzt muss ich in die Kackerde, auch noch in die Hohlerde. Ich dreh durch, ey, so heiß.
Oh. Ja, aber
alles
warum
nur, damit
sollte
wir alle
sein?
Jahr mal nach Malle fahren können. Ja, keine Ahnung. Ich fände es witzig, wenn es so wäre. Einerseits traurig, weil sich ja scheinbar die Zivilisation über die ja, Milliarden oder weiß ich nicht was, wie alt die sind, irgendwie nicht groß weiterentwickelt haben. Dass A noch sowas gibt wie Jobs und B, dass du für die auch noch umziehen musst.
Ja, das finde ich irgendwie voll krass. Und das hat auch so ein bisschen geklungen, wie der Micha eben schon gesagt hat, so goodbye Oberfläche, aber so goodbye Saturnmond oder so. Ja, wie dass du da umziehst mit so, das ist halt echt irgendwie, der hat das so locker erzählt, ne? Ich habe mir das Ganze zweimal angeguckt, weil ich das irgendwie, ich sehe, was erzählt der denn da, ja? Also ich fand das schon irgendwie strange, aber es hat sich irgendwie auch so normal, oh Gott, wie ich schon rede, es hat sich schon irgendwie so normal angehört dann so. Beim
ja,
weil er
so beiläufig erzählt.
Ja, so nebenbei, so von wegen, ja,
also
ja.
So, ach, und weißt du, wen ich übrigens beim Bäcker getroffen habe? Ja. Und dann aber, ja, ist ja irgendwie die Lemur, die sind ja auch umgezogen jetzt wieder, ja.
Ja,
die
ja.
Die waren erst in Wabe 5C, die mussten jetzt wieder umziehen.
Die sind jetzt bei den Ameisenleuten, ja, die haben
die haben es mit den Reptiloiden nie vertragen.
Ja, nee, die Reptiloiden haben die Werbeagentur zugemacht, die Ameisenleute haben eine neue, die sind voll der krasse Shit. Weißt du, was bei uns
war? Ich mach da jetzt ein Volontariat, mein 27. Das ist unbezahlt, aber dann habe ich schon mal einen Fuß in der Tür. Einer von meinen 6 Füßen, ich als Ameise.
Alter Falter.
Paul, gibt es denn da unten eigentlich auch so eine Art ÖPNV-System? Ich meine, bei Millionen an Zivilisationen da unten, die müssen sich da auch von A nach B bewegen. Oder haben die da so Mini-UFOs? Es muss da irgendwie auch, es ist eine ernst gemeinte Frage. Wie bewegt man sich denn in so einer Metropole da unten? Wie hier auch? Ich setze mich in mein SUV, fahre zur Tank und denke, oh. Oder
es kommt wiederum auf die jeweilige Spezies mit der jeweiligen Technologie an. Es gibt halt welche, die sind, sag ich mal so, wie das halt auch schon in Science-Fiction-Filmen aus irgendwelchen Star-Wars-Filmen oder sowas in der Art oder sowas gesehen hast, so im Prinzip, dann gibt's welche, die sind, ja, also du musst halt komplett neu denken, wie Kommunikation geht, wie Homeoffice bei denen vielleicht geht oder überhaupt kein Office oder wie Fortbewegung. Also ich meine, eine Zivilisation, die sich von A nach B beamen kann, die braucht keinen SUV mehr.
Richtig,
ich wollte gerade sagen, also es ist doch wirklich, sind diese Zivilisationen immer noch nicht so weit, dass
aber
du auf, auf Arbeit im eigentlichen Sinne eigentlich verzichten kannst.
Ameisen.
Ich denke mir immer so.
Kommt drauf an, aber es gibt beides. Ja, also ich meine, die modernere Zivilisation.
Ameisen sind ja Arbeitstiere.
Ja. Bei denen besteht die Arbeit wahrscheinlich im Großen und Ganzen eher wieder so auf dieser Bewusstseinsebene. Ja, da wird halt irgendwie, das ist noch eine sehr, sehr unerforschte Geschichte. was das angeht bei uns. Wir sind halt eher so, unsere Qualitäten sind eher im Handwerklichen und auch tatsächlich sowas, Erfindungen und sowas und Kombination von verschiedenen Erfindungen angeht, da sind wir tatsächlich gar nicht schlecht. Wir sind halt aber unfassbar schlecht wohl, was dieses Mentale und Bewusstsein und so weiter und so fort. Aber wir sind schon eher so die Ameisen. Ja, aber die anderen Bereiche, die muss man erstmal verstehen können. Das können wir noch nicht so richtig. Also wir sind auf einem guten Weg.
Das ist ja immer dieses das Problem, das ich persönlich mit dem Star Trek-Universum habe, ne, also von Gene Roddenberry, Star Trek mit Raumschiff Enterprise und so, das fußt ja letztendlich auch immer darauf, dass sie irgendwann diesen, ich weiß gar nicht, wie heißt das Gerät, diesen Replikator oder was erfunden hat, der quasi Dinge einfach aus dem Nichts herstellen kann und du damit ja quasi sämtliche Produktionsarbeit nicht mehr brauchst. Du hast maximal ja noch Denkarbeit. Ja, aber warum sollte sich in so einer Gesellschaft jemand für einen Scheißjob bereit erklären? Wenn du es nicht machen musst, weil du weil dir jederzeit alles zur Verfügung steht. Hier machen das die Leute fürs Geld.
Also ich sag mal, ein Job, der niemals ausstirbt, ist Weiterentwicklung. Ja, also du kannst es in einem industriellen, handwerklichen Bereich sehen, die Weiterentwicklung. Du kannst es aber auch als pädagogische oder reife Prozessweiterentwicklung sehen, ja, die Zivilisation, die einfach weiterentwickelt sind, für die ist wahrscheinlich auch der Arbeitsbereich, wir helfen anderen Zivilisationen, sich weiterzuentwickeln, ja, das kann ja auch sein. Und auch jetzt, wenn wir beim Transport innerhalb einer Zivilisation, innerhalb einer Stadt in der Erde sind, das stelle ich mir auch vielleicht so vor, dass da auch wie bei uns auf der Erdoberfläche, wir haben ja nicht nur die eine Möglichkeit. Es gibt ja nicht nur SUV, es gibt ja noch Zug,
Fliegen, das war ja auch nur so.
Elektro-Taxi und die werden wahrscheinlich auch verschiedene Möglichkeiten haben, wo sie sagen, okay, diese Fortbewegungsmittel bietet sich an hier nur in unserer Stadt. Das ist halt das Elektro-Taxi-UFO-Mini-Version, die uns schnell vom Apartment B zum, keine Ahnung, Kirche Y da unten bringt, wo wir dann unser mentales Meeting machen, keine Ahnung, ne? Oder, und wenn du halt weiterreisen willst, dann geht's dann halt durchs Portal. Also, was ich halt, wo Vor- und Nachteile bieten. Ich glaube,
worauf der Conny eigentlich raus wollte, war diese Spaceport-Portal-Geschichte.
Ja.
Also dieses unterirdische Netzwerk vernetzt ja anscheinend nicht nur diese Städte, die sich in den Waben befinden, sondern eben auch die Spaceports, in denen sich Portale befinden, um halt quasi durch Zeit und Raum, wer weiß es nicht,
quer durch unsere Galaxie zu reisen.
Aber da habe ich auch gleich wieder eine Frage mit diesen Weltraumbahnhöfen, der ja angeblich unter der Arktis ausgegraben wurde. Der nicht mehr funktionsfähig ist, weil der TÜV einfach Siegel abgekratzt hat. So, jetzt ist ja, warum hat denn davon kein Mensch jemals mal was mitbekommen? Da kommt Randy um die Ecke, setzt sich da im amerikanischen Fernsehen hin und erzählt das einfach so. Aber du findest, ich habe darüber nichts gefunden.
Also,
und das finde ich, also es gibt schon, also das gebe ich zu, es gibt schon ein paar Seiten, die sich damit auseinandersetzen, die sogar redaktionell betreut werden, die nicht nur irgendwelche, ich sage jetzt mal, Aluhüte tragen, sondern es gibt wirklich richtige redaktionell betreute Seiten, die das, die auch Quellen nennen. Aber es gibt da auch ein paar verpixelte Bilder, aber ich erkenne darauf halt einfach nur was Weißes.
Also ich.
Und einen Stein. Da bin ich jetzt mal voll der Mischer gerade in dem Moment.
Ich will jetzt Folgendes zu diesem Thema gerade in der
Damit Arktis beschäftigen sagen. Wir uns in der nächsten Folge. Komm.
Ja, gut, aber ich möchte schon. Das ist wirklich was, was ich. Wo ich jetzt verweisen möchte auf die nächste Folge. Das habe ich mir schon in meiner Agenda vorgenommen, weil es auch schon von Zuschauern jetzt wieder öfters gefragt wurde. Wir haben zwar in alten Folgen schon mal ein bisschen das angerissen, aber es gibt mittlerweile sehr viel Stoff, was es angeht, auch sehr wissenschaftlichen Stoff. Da das kann stimmt. ich jetzt nur schon mal so ein bisschen Da wundern sich Wissenschaftler, warum da elektronische Teilchen rauskommen aus unserem Planeten, während eigentlich immer davon ausgegangen wurde, dass diese elektronischen Teilchen auf unserem Planeten Oberfläche einstürzen, aber nur bei unserem Südpol kommen die raus.
Teilchen?
Ja, dazu kommen wir, wie gesagt,
komm, Micha, in der hau nächsten raus. Folge.
Nee, keine Ahnung,
also das wird
schon interessieren,
wo
ich mein Handy da laden kann.
Ja, das ist, wie gesagt, und es ist auch bei History Channel Co., also bei vielen Rubriken, ist es jetzt auf der Agenda. Und es wird Gerüchte zufolge auch der Ort sein, der in den nächsten Monaten und Jahre, sag ich mal, so ein bisschen genommen wird, um, sag ich mal, dieses Thema Disclosure vorwärts zu bringen.
Okay. Ja, da bin ich ja mal so gespannt. Ich bin ja eigentlich großer Antarktis-Fan. Ich finde es sehr spannend. Das ist noch eins der letzten Gebiete, das relativ unerforscht ist.
Richtig.
Und bin auch großer Fan der Lovecraft-Erzählung The Mountains of Madness, die ja auch in der Antarktis spielt.
Ich glaube gar nicht, dass das so unerforscht ist.
Ja, ja, zumindest offiziell. Offiziell. Ja, genau. Ne? Dass da natürlich sich in den letzten 50 bis 100 Jahren extremst viel abgespielt hat, ist zu vermuten, gerade wenn du dann wieder so auf Neuschwabenland-Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg und weiß was ich alles abstürze, Video, Satellitenbilder, die es davon gibt, wo wir auch schon teilweise was reingebracht haben, also da und Pyramiden, die es da wohl gibt und alles Mögliche, also das könnte auf jeden Fall sich, sagen wir mal, als eine Möglichkeit anbieten, um das Thema außerirdische, frühere Zivilisationen, neue Ausgrabungsstätte, neue Erkenntnisse nach vorne zu bringen in der nächsten Zeit.
Ich wusste ja gar nicht, dass es so einen richtig krassen Antarktis-Vertrag gibt.
Das ist doch, das ist doch halt bekannt, dass in alle Nationen
doch, die Klappe halten. Ja, doch, das wusste ich schon, aber dass es so krass ist, also ich habe gerade mal Flugverbotszone Antarktis in die Suchmaschine eingegeben.
Ja.
Ja, ja. Und da geht es gleich um den Arktis-Vertrag, der geschlossen wurde am 1.12.1959, der am 23. Juni 61 dann in Kraft getreten ist. Und das ist eine internationale Übereinkunft in der Rechtsmaterie Umweltrecht. Und ist schon interessant, aber Deutschland hat keine Unterzeichnung gemacht.
Wir werden dieses Thema, Conny,
interessant,
in der nächsten
interessant,
Folge
interessant, interessant.
intensivieren.
Kleiner Tipp an die Zuhörer, es gab immer wieder mal Nachrichten, die unsere Hausaufgaben gerne hätten, geht nicht, aber ihr könnt jetzt schon mal euch mit der Antarktis auseinandersetzen.
Ja, ist auf jeden Fall heißes Thema.
Apropos heiß, ich habe gerade nochmal recherchiert wegen dieser Bohrung und Tiefe und Wärme. Wir hatten es nochmal, glaube ich, in einer von den letzten Folgen über diese Kola-Bohrung in Russland.
Ja, das
dieses Loch, das die Russen da einfach probiert haben, möglichst tief in die Erde zu treiben.
Ist auch eine eigene Folge bei Mystery Hunters, überall da, wo es Podcasts gibt.
Echt? Das muss ich mir mal anhören. Das liest sich auf jeden Fall sehr interessant.
Da haben wir auch Tonmaterial.
Ja, genau, weil die quasi Mikrofon reingehalten haben und dann haben sie so wie bei Event Horizon quasi Signale aus der Hülle bekommen. Aber auf jeden Fall bei 12.000 Meter hat es so 180 Grad. Also 12 Kilometer, 180 Grad.
Ja,
das also quasi gesagt. In Russland. Also musst du schon, ja, brauchst du schon eine gute Isolationsdecke, dass du da unten nicht schwitzt, sag ich mal, in der riesigen unterirdischen Stadt.
Es wird seine Lösung schon geben, dass diese Zivilisation vielleicht tatsächlich da unten wohnen.
Oder die haben es halt recht heiß. Ich meine, die Echsenmenschen sind Kaltblüter, ne? So eine Ameise. Sehr tendenziell auch eher gern warm
die
als kalt.
Die könnten sich zur Not auch, glaube ich, mit ihrer Technologie auf kalten, heißen Planeten.
Die haben nämlich die Heizdecken schon erfunden.
Die haben Zeug, um sich ihre eigene Atmosphäre quasi zu machen, die ja auch wichtig ist. Das muss ja passen zu der jeweiligen Spezies. Bin ich vollkommen bei euch.
Ja, die haben überall so Ultraschall für Nebel. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der hatte so ein Terrarium. Der hatte da so Nebeldinger drinstehen wegen der Luftfeuchtigkeit.
Ah. Sind wir durch, ja?
Also ich bin durch mit diesem Thema auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich fände es so geil, wenn es wirklich irgendwann mal einfach jemand so ein Ding aufbauen und oder da irgendwie den Eingang zu finden und es plötzlich publik wird. Aber ich kann leider nicht dran glauben. Es sind einfach so viele unlogische Dinge, dass ich mir nie vorstellen kann, dass so große Hohlräume bewohnt unter der Erde sind.
Micha,
ich kann mir vorstellen, wie du es beleuchtest, wie du Licht reinkriegst.
Mit einer Ausrahmenbirne.
Ja, die auch die Pflanzen da unten brauchen.
In drei Jahren, in 2025, soll es doch angeblich soweit sein.
Es hätte letztes Jahr schon soweit sein sollen.
Ja, aber was denn mit dem Bericht in den vier
Seiten?
Es
ist immer in drei Jahren, genau, ist es immer soweit.
Ja, aber du hast doch immer was, auf was du dich freuen kannst. Du brauchst Ziele im Leben.
Vorfreude ist die schönste Freude.
Ja, du brauchst Ziele im Leben.
Also ich bin mal gespannt. Vielleicht haben ja aktuelle Ereignisse jetzt erstmal höhere Prioritäten, deswegen das Thema ein bisschen verschoben.
Ne, ganz deswegen, genau, so ist es mir.
Genau, freuen wir uns da einfach aufs große Disclosure in den nächsten.
Du musst ja immer dran denken,
ich bleibe skeptisch.
Dass wir von unserem, sag ich mal, von unserem Mentalität, Umgehensweise und Zeug, was wir hier auf der Erdoberfläche noch in Ordnung bringen müssen, einen gewissen Schritt noch voran machen müssen, bevor es Sinn macht. Also ich meine, es wird auch jeder, wenn du selbst ein Außerirdischer.
Ich habe das Gefühl, dass wir die letzten Jahre ausschließlich Schritte zurück machen, was das angeht. Ich glaube, wenn ich mir die letzten paar Jahre, da haben wir jetzt 2019 noch wesentlich näher dran gestanden, dass mal irgendwelche Aliens zu uns kommen. Wenn die jetzt mittlerweile herkommen, denke ich, Moment mal, was ist denn hier los? Die haben ja gar nichts gelernt. Nee, da warten wir lieber noch. Deswegen nicht 21, sondern 25.
In diesem Sinne, wir sind raus. Fühlt euch gut unterhalten.
Ihr was?
Das News, oder? Das ist doch eine Extra-Folge, Micha. Wir haben das Konzept
umgestellt. Ja, aber müssen wir noch anfeuern.
Was denn? Alarmstufe X Folge 2 kommt nächsten muss ich jetzt mal aufnehmen. Aber das hier müssen wir jetzt abmoderieren.
Ja, ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass es ja quasi in zwei Wochen schon weitergeht.
Ja, mit Alarmstufe X Folge 2. Da geht es um die belgische UFO-Welle.
Genau.
Genau, und da kommen dann auch die Hörerfragen noch mal zur Geltung und die News.
Und die News, genau.
So, in diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, fühlt euch gut unterhalten.
Ja, alright.
Und fallt nie in die Löcher mit dem Hologramm, ne?
Hey, wir sind raus. Alles klar. Bis dann, ciao.